Er wird kommen in diesem Haus, das sage ich euch. Der Heilige Geist wird kommen. Und Elisabeth, die Freude der Hebamme ist nahe. Die Freude der Hebamme ist nahe. Das, was wir heute hören wollen aus dem Wort Gottes, geht sehr eng zusammen mit der Betonung von gestern. Auch heute geht es um Beziehungen, aber jetzt in einer etwas anderen Weise. Aber diese beiden Dinge gehören zusammen, gestern Abend und heute. Und sie sind Teil davon, dass Gott in seinem Haus seine Ordnung wieder aufrichtet. Der Grund, warum so viel Beraubung ist, warum so viel Mangel ist und warum so wenig übernatürliche Zeichen der Bestätigung und der Gunst Gottes da sind, gemessen am Wort Gottes, ist, dass das Haus nicht in Ordnung ist. Und Gott stellt die Gemeinde wieder her. Das ist nicht eine gemeine Anklage oder versteckte Kritik gegen dieses Haus. Ich rede vom Haus Gottes ganz allgemein. Und das Haus wird wiederhergestellt. Die Ordnung Gottes wird wieder aufgerichtet. Christus ist der Herr eines Reiches. Und dieses Reich ist nicht irgendwie einfach nur so ein loser Haufen, da ist Jesus der König, aber ansonsten interessiert das keinen und jeder macht, was er irgendwie machen will, sondern er regiert das Ganze. Und je mehr wir uns demütigen und unterordnen unter den Fluss des Heiligen Geistes und alles Eigene beiseite lassen und unseren Platz einnehmen, den er uns zuweist, und wir die Angelegenheiten des Reiches Gottes so behandeln, wie Gott das in seinem Wort uns vorgibt, umso mehr wird seine Ordnung aufgerichtet, seine Königsherrschaft, und umso mehr Raum wird gemacht für ein neues, machtvolles Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Und das, was heute Abend kommt, wir haben es ja schon angekündigt, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und ich möchte auch heute Abend sprechen über die Hirten, über den Hirtendienst, über die Hirten nach dem Herzen Gottes. Diese Formulierung kommt aus einer Prophetie und die ist so bedeutsam und so wichtig. Und wir sollen sie ergreifen und sollen sie Gott vorhalten und sagen, hier, das hast du versprochen, das ist der Plan. Gott gibt Prophetien, damit wir mit Prophetien kämpfen. Nicht einfach irgendwie sagen, ja, ist ja nett, wäre schön, wenn wir das hätten. Sondern Prophetien sind Munition, sind Ausrüstung, um zu kämpfen. Und in Jeremia 3, Vers 15 heißt es, und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen. Und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Halleluja. Und ich spreche heute Abend über den Dienst der Ältesten nach dem Standard des Neuen Testamentes. Es ist völlig eindeutig aus dem Wort Gottes, dass Gemeinden nach dem Plan Gottes von einem Team von Ältesten geleitet werden. Viele Male schocke ich Christen und sage, zeig mir eine einzige Gemeinde in der Bibel, die von einem Pastor geleitet wird. Und Leute sagen, ja, das ist doch völlig normal, die Gemeinde wird vom Pastor geleitet. Ja, in unserer Vorstellung, aber nicht im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist eine Gruppe von Ältesten, die leiten die Gemeinde. Als sie damals evangelisiert hatten, dann gingen sie wieder zurück zu den Orten, wo Menschen gläubig geworden waren. Und dann haben sie eben nicht einen Pastor ausgewählt, sondern, was sagt das Wort Gottes, da heißt es, als sie in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, das war das apostolische Team, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, den sie gläubig geworden waren. Und Titus 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du was noch mangelte in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Da waren Menschen, da waren Gläubige, die hatten auch schon Zusammenkünfte, aber es mangelte noch etwas und das, was da mangelte, sollte in die Ordnung gebracht werden. In die göttliche Ordnung, nicht in die Ordnung irgendeines Menschen, irgendeiner Denomination, irgendeiner Konfession, irgendeiner Kirche, in die Ordnung Gottes. Menschen haben ihre Gedanken über Gemeinde und Jesus hat auch Gedanken über die Gemeinde und die gehört ihm und seine Gedanken sind wichtiger als die Gedanken von Menschen. Und wenn wir unsere eigenen Ideen beiseite lassen und kommen dort hinein in das, was Gott hat für uns, dann kommen mehr Segnungen zustande. Obwohl wir genauso leben wie vorher. Es verändert sich nichts, aber einfach, es ist tiefere Übereinstimmung mit Gott da. Und Gottes Segen ist in seinen Wegen zu finden und nicht in den Wegen der Menschen. Sag doch mal Amen. Es wäre doch so schön, dass wir das bekräftigen, dass wir sagen, ja, wir glauben dir das. Halleluja. Halleluja. Apostelgeschichte 20 ist eine wunderbare Schriftstelle, die uns sehr viel Aufschluss gibt über die Funktion der Ältesten. Und ich sage das gestern schon, ich sage es noch einmal. Bitte sitz jetzt hier nicht und sag, naja, ich bin ja kein Ältester, habe auch keine Perspektive, mal einer zu werden. Also eigentlich ist das für mich irgendwie ein verlorener Abend. Jeder in der Gemeinde muss wissen, was Gott den Ältesten für ein Mandat gegeben hat und wie Älteste leiten sollen und wie sein Verhältnis zu den Ältesten ist. Jeder muss das wissen. Wenn ich dann mal Dinge sage über dienende Leiterschaft, dann gibt es so ganz besorgte Leiter, die sagen, oh, das könnte missverstanden werden. Das darf man nur unter Leitern sagen. Sonst könnten die Schafe das benutzen und könnten nachher noch das einfordern, dass sie dienende Leiter haben wollen. Das darf man nur den Leitern selber sagen. Das ist gefährlich. Ich sage, entschuldige bitte, die Bibel, ist das für alle Christen oder gibt es noch eine zweite Bibel nur für Leiter mit Geheiminformationen, die die anderen nicht wissen dürfen? In der Bibel steht, was Älteste tun sollen, tun müssen und was ihre Verantwortung ist und auch wie unser Verhältnis zu ihnen ist und wie all diese Dinge zu laufen haben. Das steht in der Bibel und wir sollen alle darüber wissen. Und hier heißt es in Apostelgeschichte 20, das war der Abschied von Paulus von der Gemeinde von Ephesus. Er kommt dort vorbei, geht nicht mehr rein in die Gemeinde, sondern er bleibt ein bisschen außerhalb. Und dann lässt er dort die Ältesten kommen. Er lässt nicht den Pastor kommen, hatten sie nämlich gar nicht. Er ließ die Ältesten kommen. Ihr werdet gleich sehen, wie das gemeint ist. Und dann gibt es hier diesen schönen Ausspruch, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Und dieses Wort hüten, davon kommt unser Wort Pastor, Hirtendienst tun. Die Ältesten tun Hirtendienst. Aber was wir daraus gemacht haben, wir haben einen Titel daraus gemacht. Es gibt sogar Gemeinden, die sind so weit weg von dem wahren Verständnis, die bestehen darauf, dank sei Gott, dass das hier nicht so ist, aber die bestehen darauf, dass man den Pastor mit Pastor anredet. Der Respekt der Gemeinde gegenüber den Ältesten kommt nicht zustande, indem wir uns Titel irgendwie in die Anrede mit hinein erbeten. Wir sagen doch auch nicht Bruder Folienaufleger. Er ist unser Bruder und wenn er Ernst heißt, heißt er Ernst und wenn er Erich heißt, heißt er Erich. Und dann sagen wir, Mensch Erich, schön dich zu sehen und nicht Bruder Folienaufleger. Er ist unser Bruder, aber er hat die Funktion Folien aufzulegen. Oh, ihr habt ja gar keine mehr, ihr habt ja noch Fortschritte, ihr habt ja schon Beamer. Ja? Und andere Menschen haben andere Funktionen und die Ältesten sind Brüder und sie dienen in dieser Funktion, aber das ist kein Titel. Und der Respekt, den wir den Ältesten entgegenbringen sollen, kommt, indem wir verstehen, wie ernst Gott diese Angelegenheit ist und wie wichtig oder wie bedeutsam unser Verhältnis, unsere Herzensbeziehung zu ihnen ist. Wenn wir verstehen, wie wichtig dieser Dienst ist, dann sind wir dankbar, dass wir den haben und dann füllen wir unseren Platz aus und wir unterstützen sie nach Kräften. Sie sind Aufseher. Hebräer sagt es noch deutlicher, Aufseher unserer Seelen. Sie haben Verantwortung vor Gott. Sie müssen vor Gott einmal Rechenschaft geben, wie sie uns geführt haben und ob sie uns richtig geführt haben und ob sie frei waren von Menschenfurcht, da zu schneiden, wo mal zu schneiden war. Dann müssen sie Rechenschaft geben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, über 12 Jahre habe ich in einem Ältestenteam gearbeitet. Es kostet etwas, in den Schuhen eines Ältesten zu stehen. Das kann ich dir sagen. Weil sie die sind, die die Verantwortung vor Gott haben und die den Kurs der Gemeinde bestimmen. Sie haben mehr Angriffe, sie haben mehr zu leiden als jeder andere sonst. Und unsere Aufgabe ist, sie zu unterstützen, mit ihnen zu sein, ihnen die Arme hochzuhalten. Wie damals bei Mose, die beiden rechts und links die Arme hochgehalten. Das ist ein Bild für diese Haltung der Unterstützung und mit ihnen zu stehen und sie zu segnen und ihnen Dinge leicht zu machen und ihnen Lasten abzunehmen, soweit das möglich ist. Sie haben die Aufgabe, die Gemeinde Gottes wie eine Herde zu hüten. Und die Gemeinde, und das wissen Älteste nach dem Neuen Testament, die Gemeinde gehört nicht ihnen. Die Gemeinde gehört Jesus. Jesus hat die Gemeinde erworben durch sein Blut. Und vom Herrn eingesetzt und unter seiner Führung haben sie die Aufgabe, die Herde zu weiden und zu schützen und zu bewahren. Paulus sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Hab Acht auf euch selbst und die ganze Herde. Hier ist die Reihenfolge. Die Aufgabe von Leiterschaft ist, auf sich selbst, auf das eigene Herz aufzupassen und dann auf die Gemeinde. Wir können nur auf die Herde aufpassen, wenn wir zuerst auf uns selber aufpassen. Deswegen ist Leiterschaft kein Privileg, wo man sagt, naja, für die ist der Level ein bisschen niedriger. Für sie ist der Level und das Maß der Verantwortung wesentlich höher. Wesentlich höher. Es gibt keine Privilegien der Leiterschaft. Und wo so gedacht wird, wird sehr bald viel, viel, viel durcheinander kommen. Ich bin einmal im Ausland in einer großen, weltberühmten Gemeinde gewesen. Und die versammelte sich in einem Gebäude, wo es wenig Nebenräume gab. Und alles war irgendwie sehr beengt außerhalb des gewaltigen Saales. Und dann ging ich unten so durch den Gang, wurde ich geführt. Und da waren 2 Toilettentüren. Und auf der einen Tür stand drauf für den Pastor und auf der anderen Tür stand drauf für die Mitarbeiter. Wenn du ein bisschen Gespür hast, wie Gott diese Sache sieht, dann wirst du sagen, wie furchtbar, wie schrecklich. Und als ich das sah, die beiden Türen, habe ich in meinem Geist gewusst, diese Gemeinde wird in große Probleme kommen. Weil sie außerhalb der Ordnung Gottes sind, weil dort jemand sich Privilegien, wenn da 30 Leute arbeiten und der eine hat eine Toilette und 29 teilen sich eine andere, das ist doch nicht normal. Denn das Geheimnis ist gar nicht so groß, was der große Mann Gottes da auf Toilette tut, ist genau das gleiche, was die 29 anderen auch tun. Da ist überhaupt kein Unterschied, keine Dimension von Heiligkeit, die das irgendwie unterscheidet. Es ist alles gleich. Also was sollen diese Privilegien, was soll das? Leiter sind Diener und ihr Privileg ist für Jesus mehr zu leiden als alle anderen. Und das versteht nur, wer einmal in den Schuhen von Leiterschaft gestanden hat. Und darum sagt das Wort Gottes, dass wir ihnen beistehen müssen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Ausrufungszeichen. Dieses Ausrufungszeichen ist nicht ohne Grund da. Es sollen die, die Gott gesetzt hat, uns zu leiten, uns zu führen, die uns dienen. Wir sollen sie achten. Und wir sollen auch für sie beten. Wir sollen sie unterstützen. Du siehst das in den Briefen. Paulus ermutigt oder erbittet und fleht geradezu die Gemeinden an. In so vielen seiner Briefe. Betet für mich. Bitte betet für mich. Helft kämpfen mit Beten. Ja. Sie sollen beten, dass sie ihren Dienst in Kühnheit tun können. Oder sie sollten beten, dass Paulus errettet wurde von den falschen Brüdern. Eine der schwersten Prüfungen im Reich Gottes sind falsche Brüder, ich sage es dir. Und Paulus betet darum, dass er Gebetsunterstützung bekommt und errettet wird von den falschen Brüdern. So die Fürbitte der Gemeinde kann die Leiter retten vor den falschen Brüdern. Das ist so notwendig. Aus einem unreinen, bösartigen, verletzten, negativen, herrschsüchtigen, besitzergreifenden, anklagenden Herzen, Worte der Einschüchterung, des Vorwurfes, der Verachtung. Die Bibel sagt, solche Worte sind wie Messer, sind wie Schwerter, sind wie Spieße, sind geistliche Waffen, sind wie Flüche. Und Fürbitte schützt. Und was immer du sonst für Dinge zu tun hast in der Gemeinde, bete für deine Leiterschaft. Schütze sie durch Gebet. Das ist so, so, so wichtig. Wollt ihr das tun? Danke. Erster Petrus, Kapitel 5. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde, wieder das gleiche Wort, tut Hirtendienst. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, über das Herz, das gereinigt werden muss, damit die Motive in Ordnung sind. Und Gott tut sein Werk an allen in der Gemeinde, an jedem einzelnen Herz. Aber die Leiter sind die Ersten, die durchs Feuer gehen. Die Leiter sind die Ersten, deren Herzen geläutert werden. Und das ist nicht immer einfach. Und Gott hat nicht gesagt, wenn ein Leiter irgendwie schwach wird oder in Probleme kommt, dann sollen wir aufhören, ihn zu achten. Er hat das nirgendwo gesagt. Wir stehen mit ihnen, wir unterstützen sie. Wir helfen ihnen, wir stehen ihnen bei, wir segnen sie. Vielleicht auch mal mit ganz praktischen Dingen. Da gibt es so Dinge wie Babysitten, Rasenmähen, Kühe mal Gassi führen oder weiß ich nicht. Ja. Ganz praktische, nützliche Dinge. Ist vielleicht nicht so nützlich. Aber man kann mal hingehen. Einmal im Monat mache ich einen Ältesten-Samstag. Und ich kann hingehen. Heute ist wieder einmal im Monat mein Ältesten-Samstag und ich gehe zu einem Ältesten und sage, was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe beim Haus, im Garten? Gott wird dich segnen. Das, ja, ich habe selber so viel zu tun. Setz deine Prioritäten klug. Wenn wir dienen, wenn wir investieren und wir tun das nicht, weil wir Ehre haben wollen, weil wir irgendwie berücksichtigt worden wollen bei der nächsten Aufteilung, wer welche Abteilung bekommt, wenn wir es tun, weil wir Gott lieben und weil wir uns verfügbar machen wollen in der Gemeinde, wir werden gesegnet sein. Die Ältesten dienen nicht oder leiten nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Ich finde, das ist so eine entspannende Sache. Ich habe einmal in einem wunderbaren Buch über Leiterschaft einen Satz gelesen, den ich nie vergessen werde. Und da heißt es, geistliche Autorität ist nicht dazu da, die Unwilligen willig zu machen. Das können wir nämlich gar nicht. Sondern geistliche Autorität ist dazu da, die Willigen zu leiten. Wenn die Unwilligen den Gemeindefrieden stören, müssen wir uns mit ihm beschäftigen. Wir müssen die Gemeinde vor ihren Umtrieben schützen. Aber wir können nicht Kraft unserer Autorität jemandem gehorsam befehlen. Wir können nicht jemanden zwingen, zu tun, was die Bibel sagt. Das können wir nicht. Und die gute Botschaft ist, wir brauchen das nicht. Halleluja. Wir führen die Willigen und trainieren sie, machen sie zu Jüngern und bilden sie aus. Und das werden die sein, denen Gott Verantwortung gibt. Leiterschaft setzt ein hohes Maß von Integrität voraus. Paulus sagt, unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, noch aus Lauterkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott für tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das ist 1. Thessalonicher Kapitel 2, ab Vers 3. Und dann geht es noch weiter. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Das ist vorbildliche Leiterschaft. Wir suchen die Ehre Gottes. Wir haben nicht ein zweites verstecktes Motiv. Wir sind frei von diesem Verlangen, Anerkennung holen zu wollen. Das gilt für uns alle, nicht nur für die Ältesten, das gilt für alle. Und ein guter Test, wie frei wir sind von Ehrsucht, ist, können wir uns freuen, wenn andere befördert werden, wenn andere gesegnet werden, wenn andere, sagen wir mal, es geht um, wer kriegt jetzt hier welche Aufgabe? Wenn andere uns vorgezogen werden, können wir uns für die Beförderung der anderen freuen? Das ist ein interessanter Test. Und da sehen wir, wo wir stehen und worum es uns geht. Wenn es uns um die Ehre Gottes geht, wir haben kein Problem. Wir wollen nicht unbedingt irgendwie unseren Platz haben, der besser ist als die anderen. Sondern wir sind entspannt. Und zu diesem Leiten in der Gemeinde gehört auch, dass die Ältesten Regierungsgewalt haben und sie führen die Gemeinde und sie treffen, vielleicht nachher, wenn die Gemeinde größer wird, zusammen dann mit anderen Leitern noch zusammen, sie treffen Entscheidungen. Wer bekommt wann welches Maß an Verantwortung? Und es kommt viel Unfriede in die Gemeinde, weil Menschen denken, sie haben einen Anspruch auf einen Posten. Sie haben einen Anspruch darauf. Ich bin schon so lange da und jetzt bin ich auch endlich mal dran. Und so viele andere, die nach mir gekommen sind, haben auf einmal schon Verantwortung und Aufgaben und ich immer noch nicht. Und ich bin jetzt auch mal dran. Es gibt keinen Anspruch. Und niemals müssen die Älteste erklären, warum du nicht Hauskreisleiter wirst, sondern sie müssen Gründe haben, warum der oder die Hauskreisleiter wird. Und diese Gründe kommen aus dem Wort Gottes und aus der Erfahrung mit diesem Menschen. Und wenn wir das im Herzen immer noch festhalten, wir haben einen Anspruch, werden wir in Spannungen sein in unserem Herzen mit der Leiterschaft. Wenn wir sagen, das ist ihre Entscheidung, sie sind vor Gott dafür verantwortlich, nicht ich, bin ich im Frieden und kann mit Dankbarkeit der Platz, der mir zugewiesen wird, den annehmen und voll ausfüllen. Und wir füllen unseren Platz, unsere Aufgabe so aus, als würden wir es für den Rest unseres Lebens tun. Dann sind wir im Frieden. Verstehst du das? Manche Leute sagen, aha, jetzt kriege ich hier praktische Aufgaben, das ist nur eine Durchgangsstufe, das ist nur ein Trittstein hinein in das Wirkliche. Und sie machen das mit halbem Herzen, husch, husch, weil gleich kommt ja sowieso die Beförderung. Das ist nur ein kurzer Test vom Herrn und dann kommt das Eigentliche. Du bist da, wo du jetzt bist, in dem Eigentlichen. Und wenn du da nicht voll und ganz alles gibst, wirst du niemals mehr bekommen. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Wer treu ist im Kleinen, wird über mehr gesetzt. Und wann du über mehr gesetzt wirst, entscheiden die Ältesten. Und wir bilden keine Fraktionen und haben da 30 Kumpel hinter uns und die bei der nächsten Gemeindestunde werden mal kräftig die Schilder hochhalten. Das gibt es in manchen Gemeinden. Menschen bilden Gruppierungen, bilden Fraktionen und wollen dann die Ansprüche durchsetzen. Und warum darf nicht mal der predigen und der war auf diesem Seminar und der hat jetzt auch mal die Kanzel verdient? Hallo, wenn es um Verdienen geht, wir haben alle die Hölle verdient. Und es ist die unergründliche Gnade Gottes, dass wir da nicht landen müssen. Jetzt dürfen wir im Reich Gottes sein und dürfen Gott dienen. Aber verdient haben wir einen Anspruch auf Leiterschaft, auf Verantwortung, auf gesehen werden überhaupt nicht. Es geht nicht um Verdienst. Wir können nicht auf unsere Fähigkeiten pochen und sagen, warum darf ich nicht auch mal? Wer sich so benimmt, hat sich disqualifiziert. Und eine kluge Ältestenschaft wird Drängler niemals ranlassen. Niemals. Weil sie getrieben sind von eigener Energie, von Ehrgeiz, von ich will gesehen werden, ich will Anerkennung haben. Und denen die Kanzel zu geben, denen das Keyboard zu geben, denen die Jugendleitung oder irgendwas anderes zu geben, würde Zerstörung bringen für viele. Sie dürfen das nicht. Nicht, weil sie dich nicht lieb haben. Wir müssen wegkommen von diesen Ideen. Immer werde ich benachteiligt, immer werden andere vorgezogen, die lieben mich nicht. Das sind kindische Dinge, das muss man aufhören, ihr Lieben. Amen. Das hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Das, so macht man es im Kaninchenzüchterverein. Aber nicht in der Gemeinde, wo wir unseren Frieden haben in Gott und nicht versuchen, unsere Erfüllung in unserem Posten zu haben. Und die Ältesten haben die Verantwortung, wer, wann, wie, wo eingesetzt wird. Als Hauskreisleiter, als Bereichsleiter oder wer zukünftige Ältester wird und so weiter. Das obliegt den Ältesten und nicht der Versammlung. Natürlich, die Ältesten werden klug sein. Sie werden nicht jemanden nehmen, den keiner von euch ausstehen kann und den keiner achten kann und wo alle wissen, der ist geistig eine Niete. Sie werden das nicht tun. Aber sie treffen die Entscheidung. Und niemand hat das Recht, ihnen diese Kompetenz streitig zu machen. Ihr Lieben, wir leben nicht in der Demokratie, in der Gemeinde. Wir leben in einem demokratischen Staatswesen, ja. Aber was die Gemeinde angeht, die funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Bin ich da deutlich genug, oder? Ja? Danke. So, das ist die Regierungsgewalt der Ältesten. Sie leiten, sie entscheiden. Hirtendienst bedeutet Ernährung, Pflege, Heilung, Wiederherstellung der Einzelnen. Das ist ein wesentlicher Anteil des Hirtendienstes. Die Ältesten haben das Ziel, Menschen aus ihren persönlichen Defiziten, Fehlprägungen und Begrenzungen herauszuholen und sie freizusetzen, damit sie in ihre Berufung kommen können. Wenn ich noch immer geplagt werde von Depressionen und Minderwertigkeit und Selbstzweifeln, all diesen Dingen, ich kann nicht leiten in der Gemeinde. Ich kann nicht einen Dienst ausführen, das ist unmöglich. Darum muss mir geholfen werden und die Ältesten entweder direkt oder aber, indem sie andere delegieren, Seelsorger, delegieren sie. Und wo wir gerade beim Stichwort Seelsorger sind. Wenn du die Struktur, die geistliche Struktur, wie Gott sich das vorgestellt hat mit Gemeinde, verstehst, du wirst Seelsorge nehmen bei den Seelsorgern, die offiziell von den Ältesten gesetzt und gesegnet und bestätigt sind als Seelsorger. Und wenn es in deinem Fall ganz spezielle Gründe gibt, dass du irgendeine spezifische Seelsorge außerhalb der Gemeinde in Anspruch nehmen sollst oder meinst zu sollen, wirst du, wenn du richtige Herzenshaltung hast zu deinen Ältesten, zu ihnen gehen und sagen, ich habe diese Idee oder diesen Wunsch, dort außerhalb dieser Gemeinde in Seelsorge zu gehen. Ist das für euch in Ordnung? Hallo? Ich suche mir meine Seelsorge, wo mir das gefallen. Nein, das tust du nicht, wenn du klug bist. Und es kommt so viel Zeug in die Gemeinde, weil wir die Autorität der Ältesten nicht achten. Und so viel Durcheinander und so viel komische Dinge und Dienste, die nicht sauber sind und die Unfrieden bringen, die Zerstörung bringen, die ihre Sonderoffenbarungen haben von irgendwelchen Sonderlingen, die nicht selber integriert sind, die keine Leiterschaft über sich haben. Und es kommen so schräge Dinge in die Gemeinde. Und die Ältesten haben die Verantwortung vor Gott und sie sagen, das ist unsere geistliche Linie. Und wenn die Ältesten nicht von deinem Lieblingsguru die Bücher auf den Büchertisch legen wollen und damit ein klares Signal setzen, diese Betonung, diese Lehre, diesen Dienst möchten wir hier nicht haben, hast du keinerlei Berechtigung, im Freundeskreis privat dann deine Kassetten oder CDs oder Bücher zu streuen und Werbung zu machen für etwas, wo die Ältesten gesagt haben, das möchten wir nicht hier haben. Der humanistisch Gesinnte, Drängler nach seiner eigenen Freiheit, wird an dieser Stelle sagen, das ist ja Sekte, das ist ja Bevormundung. Nein, es ist Schutz, es ist Schutz. Wie viele Gemeinden habe ich gesehen, die in Durcheinander geraten sind, weil es Menschen gab, die haben da sich bei irgendeinem, weiß ich nicht, sonst irgendeinem Reisedienst bekehrt und dann möchten sie gerne, dass der auch mal eingeladen wird und die Ältesten haben ihre Gründe, warum sie das nicht möchten. Und dann sagt er, ja, dann gebe ich mein Wohnzimmer und dann machen wir das im Wohnzimmer und dann kommen alle meine Freunde dort und dann machen wir da im Wohnzimmer und das ist ja privat, das ist nicht Gemeinde. Irrtum. Wenn es um geistliche Dinge geht und du sammelst Menschen aus der Gemeinde und lädst einen Dienst in dein Wohnzimmer ein, der von den Ältesten nicht akzeptiert wird, hintergehst du deine Ältesten. Bin ich da deutlich? Sie haben die Verantwortung. Wenn du meinst, dieser spezielle Dienst, der muss aber unbedingt und ohne den wird nie das Volk Gottes beglückt werden und du willst nicht auf ihren Rat hören, dann geh du mit diesem Dienst, aber dann bleib nicht mehr unter ihrer Leiterschaft. Wir können nicht so tun, sie sind unsere Ältesten, aber wir gehen dann unseren Privatgurus und Propheten nach. Oft sehr messianisch angehaucht, Israel, tralala. Ich sage nicht, dass jeder Israel-Dienst schräg ist, aber gerade im Namen von Israel und messianischen Dingen kommen die seltsamsten Dinge hinein in das Volk Gottes und machen Unruhe. Bitte, niemand lege meine Worte falsch aus. Ich sei grundsätzlich gegen Israel und gegen Israel-Dienste. Ich sage nur, im Namen von Israel und mit messianischen Dingen kommen sehr, sehr viel selbsternannte Dienste, die unter keiner geistlichen Leitung stehen und die Privatoffenbarung haben und alle Leute durcheinander bringen. Und die uns in Bindung bringen, die uns unter das Gesetz bringen, die völlig nebensächliche Dinge zur Hauptsache erklären. Und die zweite Frage ist, wie hältst du es mit dem Sabbat? Kaum hast du dich mit ihnen bekannt gemacht, schon geht's los. Oder hast du noch einen Weihnachtsbaum zu Hause? Ich habe mal eine Frau, die auch so missionarisch unterwegs ist, um Menschen zu bekehren vom Weihnachtsbaum. Ich habe ihr gesagt, ob und welchen Weihnachtsbaum und wie groß der ist, ich zu Hause habe, geht dich überhaupt nichts an. Weil die Leute erzählen, das ist heidnisch und du kommst unter einen Fluch. Du kommst unter einen Fluch, wenn du rebellisch bist, wenn du unabhängig bist, wenn du dich von Menschen auf Menschen verlässt. Da kommt der Fluch und viele, viele andere Dinge, aber nicht mit dem Weihnachtsbaum. Das sind, na, ich sag's lieber nicht, beherrsche mich. Wie komme ich auf diese Dinge? Das steht alles nicht in diesem Konzept hier drin, ne? Ich gehe jetzt auf Nummer sicher, ich gehe zu meinem Konzept zurück. Aber hier steht's: Schutz vor verkehrten, schadenbringenden Diensten. Sie wachen über die Lehrer. Doch, da steht's. Gehorcht und fügt euch euren Lehrern. Hebräer 13, 17. Denn sie wachen über eure Seelen. Als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre euch nicht nützlich. Gerade durch Menschen, die in ihrem Herzen unabhängig sind und rebellisch sind und nicht belehrbar sind, durch die kommen die komischen Dinge in die Gemeinde. Und wir unterstützen die Ältesten. Und wenn wir das sehen, dass da komische Dinge gehandelt werden und verteilt werden oder eingeladen wird zu irgendwelchen merkwürdigen Veranstaltungen, dann sagen wir nicht, naja, damit haben wir nichts zu tun, sondern wir sagen, hast du die Ältesten gefragt, ob das in Ordnung ist, dass du dafür Werbung machen darfst? Ist das in Ordnung? Wir haben alle Verantwortung, alle. Und es gibt Dinge, Die sind so weit weg vom Zentrum, dass sogar religiöse Geister durch sie transportiert werden. Durch Schriften, durch CDs, durch Dinge. Und wir wollen das nicht haben. Wir wollen das nicht haben. Und die geistliche Richtung der Gemeinde wird bestimmt von den Ältesten. Da stimmen wir nicht ab, da machen wir nicht einen Mehrheitsbeschluss. Dafür sind die Ältesten verantwortlich. Wir beten, dass Gott sie leitet und ihnen Weisheit gibt. Und manchmal treffen sie Entscheidungen, die nicht jeder von uns nachvollziehen kann. Aber wir kennen ihr Herz, wir wissen, wie sie Jesus lieben und wie sie in den Bahnen des Wortes Gottes laufen und sich nicht erheben und irgendwie selber die Könige sein wollen. Und deswegen können wir ihnen auch in Situationen oder in Entscheidungen, die wir nicht im Einzelnen nachvollziehen können, wir können ihnen vertrauen. Weil wir ihr Herz sehen, weil wir sehen, wie sie sich geben für die Gemeinde. Das hat nichts mit blinder Gefolgschaft zu tun. Füge ich das an dieser Stelle gleich an. Die Ältesten dürfen nicht selbstherrlich regieren. Sie stehen unter Aufsicht. In dreifacher Weise sind Älteste unter Aufsicht und sind gebunden an das, was da kommt. Erstens im Team untereinander. Wenn es ein richtiges Team im Heiligen Geist ist, dann gibt es keine seelischen Abhängigkeiten, wo es eine starke Persönlichkeit gibt, der alle anderen irgendwie schon eingeschüchtert hat und die kennen dann nur noch diesen Muskel. Wenn das ein gesundes Ältestenteam ist, dann gibt es dort Austausch, Aussprache, Ehrlichkeit, liebevolle Konfrontation und da werden Fragen gestellt und da werden die Dinge abgeklopft am Wort Gottes. Und auch wenn es einen leitenden Ältesten gibt, er kann nicht gegen das Votum der anderen irgendetwas durchsetzen. Er wird das nicht tun. Ein Ältestenteam wird immer alle Entscheidungen in völliger Einstimmigkeit treffen. Das ist ein Ältestenteam im Heiligen Geist. In völliger Einstimmigkeit. Nicht 4-1 oder irgend sowas, sondern 5-0. Ja, wie kann das gehen, dass die immer alle einmütig sind, indem sie alle sich vor dem Kreuz treffen. Und keiner will sein Ding durchsetzen. Alle sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und ich weiß, ich muss lernen, ich weiß, ich brauche Veränderung, ich weiß, ich brauche die Brüder. Herr, hilf du. Und so kommt der Ratschluss Gottes zustande. Das ist kein Traum, das ist real, das funktioniert. Ich habe eine Gemeinde, mit der ich sehr, sehr befreundet bin und sehr eng zusammengehe. Und sie sind 4 Männer, die auf Augenhöhe sich begegnen. Und sie treffen alles in Einmütigkeit. Und sie beten so lange und sie warten so lange, bis sie wissen, was der Wille Gottes ist. Und in Einstimmigkeit tun sie das. Und sie treffen keine Entscheidungen, wenn jemand nicht mit will. Sie respektieren das und sie warten. Diese Gemeinde wächst relativ langsam, aber sie wächst und sie baut sich sehr stabil auf. Sehr stabil, weil durch viele Ratgeber führen wir unseren Krieg. Und es ist ein Zeichen von Demut, wenn ich denke, Gott redet auch zu den anderen Brüdern. Und wenn er zu mir geredet hat, ich muss nicht kämpfen, ich muss nicht mit der Kraft meiner Persönlichkeit den Rest der Mannschaft plattwalzen, sondern ich kann sagen, das ist, was ich empfinde, was Gott sagen will. Und wenn das von Gott ist, die anderen werden das hören, weil die wollen auch Gottes Willen tun. Und so kann das Team in Einheit vorangehen. Und in dieser Einheit ist Sicherheit und in dieser Einheit ist Korrektur. Und der Einzelne ist vor den anderen Ältesten verantwortlich. Und dann sind die Ältesten verantwortlich vor der ganzen Herde. Jeder darf kommen und sagen, also in meiner Bibel steht so und so, bitte erklär mir, warum macht ihr jetzt dies so oder so? Erklär mir das bitte. Das ist nicht Rebellion. Wenn du etwas nicht verstehst und du willst es erklärt bekommen, von dir wird nicht blinde Gefolgschaft verlangt, sondern die Ältesten sind an das Wort Gottes gebunden und du bist es auch. Und wenn du Dinge nicht verstehst, du kannst sagen, bitte erklärt mir das. Und kein Ältester wird sagen, halt, Rebellion, was, du stellst unsere Autorität in Frage. Nein, du möchtest einfach nur erklärt bekommen. Und das ist dein gutes Recht. Und sollte da eine Meinungsverschiedenheit sein, die nicht gelöst werden kann, sollte es da einen Konflikt geben, den du hast mit deinem Ältesten und das kann nicht gelöst werden, dann kommen andere aus dem Team dazu und dann versucht man das zusammen. Und wenn das nicht klappen sollte, da ist die dritte Sicherungslinie, die Gott eingebaut hat. Das ist das Team untereinander, das Team vor der Gemeinde und das Team oder der einzelne Älteste vor dem apostolischen Dienst. Paulus sagt zu Timotheus, gegen einen Ältesten nimm nur auf zwei oder drei Zeugen hin Klage an. Das heißt, es kann eine Klage geben gegen einen Ältesten und das wird nicht gelöst. Und dann kommt der apostolische Dienst, Paulus sendet Timotheus im apostolischen Dienst und dann muss der apostolische Dienst da hineinschauen. Und er hat das letzte Wort. Und dann heißt es weiter, und die da sündigen, weise zurecht vor allen. Der apostolische Dienst klärt, sind diese Vorwürfe berechtigt oder nicht. Es kann sein, dass das unberechtigte Vorwürfe sind. Heute Morgen haben wir eine interessante Frage. Da ging es um diesen Vorwurf von Kontrolle, ja, und Manipulation und Missbrauch, ja, und beherrschenden Geist, ja. Und ich sage, ja, es gibt so etwas, aber es gibt viel mehr Missbrauch mit dem Missbrauch, als es Missbrauch gibt. Leute, die sich nicht unterordnen wollen, die ihr eigenes Ding machen wollen, wenn ihnen klare Grenzen gesetzt werden, sie fühlen sich kontrolliert und dann sehen sie einen Kontrollgeist. Und der Vorwurf von Isabel oder von Kontrollgeist ist keine Kleinigkeit. Und wenn dir das passiert, und häufig passiert das bei fürbittenden Frauen zum Beispiel, dann wird ihnen sofort Isabel angehängt. Wenn dir das passiert, nimm den, der dich anklagt und geh zu deinen Ältesten und sag, bitte, sprecht recht. Du musst nicht mit diesem Vorwurf leben. Entweder du bist verkehrt, dann musst du dich verändern. Und das sagen dir die Ältesten, wo deine Haltungen verkehrt sind. Oder dein Ankläger hat eine anmaßende, unberechtigte Anklage erhoben gegen dich und die muss zurückgenommen werden und er muss Buße tun. Das sind nicht Vorwürfe, die einfach so im Raum stehen bleiben. Das ist ein Unterschied, ob jemand ein bisschen unbeherrscht ist, ob jemand ein bisschen ungeduldig ist oder ob er einen Isabel- oder Kontrollgeist hat. Da sind Welten dazwischen. Und da kann nicht jemand so privat einfach nur so einen Vorwurf erheben, ja, aber das sage ich nur dir so im Vertrauen. Das geht nicht. Das muss vor die Ältesten. So, im Fall jetzt von Timotheus, er prüft das dann. Und er findet heraus, wie sieht die Sache aus. Und derjenige, der sich korrigieren muss, wird aufgefordert, sich zu korrigieren. Die, die da sündigen, weise zurecht vor allen. Durch diese dreifache Sicherung ist das höchste Maß an Möglichkeit geschaffen, dass wir vertrauen können. Wenn in der charismatischen Bewegung der letzten 30 Jahre man diese Dinge verstanden hätte, hätten wir viele, viele Zusammenbrüche und Leiter, die in Ehebruch fallen und all dieses ganze Theater, wir hätten das nicht gehabt. Nach dem Wort Gottes ist da Transparenz und Offenheit. Und wenn da plötzlich offenbar wird, dass da ein leitender Ältester im Ehebruch lebt oder in Homosexualität oder irgend sowas, dann frage ich immer, welche Art von Freundschaft hatten die Ältesten eigentlich? Was für ein Theater haben die sich gegenseitig vorgespielt? Wie kann das sein? Sie sind Brüder, sie kommen zusammen vor Gott, sie beten den heiligen Gott an und der eine pflegt die heimliche Sünde des Ehebruchs oder der Homosexualität. Wie kann das sein? Wir sind offen voreinander und das, was wir gestern gesagt haben über diese Ansprechbarkeit, das gilt auch besonders für das Ältestenteam. Sie leben transparent voreinander, sie bekennen Sünde, sie beten füreinander, sie stehen zueinander, sie helfen einander und sie haben nicht eine seelische Liebe. Nicht, da ist einer, der ist ein Unternehmer und ich bin auch Ältester, aber ich bin sein Angestellter und wenn ich jetzt ihm peinliche Fragen fragen würde, dann hat das vielleicht Auswirkungen auf meinen Job. Das sind seelische Abhängigkeiten und die haben in der Gemeinde nichts zu suchen. Denkt an den Abend über die seelische Weisheit. Und das hängt immer mit Motiven zusammen. Und wenn wir vor Gott stehen und vor Gott Verantwortung haben, dann werden wir die Wahrheit in Liebe sprechen. Ob uns das Nachteile oder Vorteile bringt, das ist völlig uninteressant. Das interessiert überhaupt nicht. Wichtig ist, ist es notwendig, dieses Problem anzusprechen. Und Paulus sagt zu Timotheus, die da sündigen, wenn es die Ältesten sind, die sündigen, weise sie zurecht vor allen. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das bedeutet vor allen Ältesten oder vor der ganzen Gemeinde. Ich vermute aber, dass das bedeutet vor der ganzen Gemeinde, weil sie dieses hohe Maß an Verantwortung haben. So der apostolische Dienst kann auch einen Ältesten oder mehrere Älteste, wenn sie da zusammen in diesem Ding sind, vor der ganzen Gemeinde sie ermahnen. Das ist die Sicherheit der Gemeinde. Und wir haben solche Ängste, missbraucht zu werden. Wir haben solche Angst, dass die Leiter uns in die falsche Richtung führen. Aber wir dürfen nicht einer chronischen Angst Raum geben und aus lauter Angst, es könnte ja irgendwann die Ältestenschaft in die falsche Richtung gehen, also mache ich schon vorsorglich dicht. Das ist nicht in Ordnung. Wenn es Menschen gibt, die einen korrupten Lebensstil führen, haben wir keinerlei Verantwortung und Berechtigung, ihnen zu vertrauen und ihnen zu gehorchen. Und niemand kann sagen, ich bin Ältester oder ich bin Pastor und du musst tun, was ich sage. Und das hat mit meinem Charakter und mit meinem Lebensstil nichts zu tun. Das gibt es nicht in der Gemeinde. Das gibt es nicht. Und kluge Älteste nach dem Herzen Gottes werden solches Zeug nie sagen. Das kann der General sagen oder der Oberst oder der Feldwebel in der Kaserne. Dem muss gehorcht werden, unabhängig von seinem Charakter und Lebensstil. Aber der Gehorsam, den wir bringen, von dem die Schrift redet, gehorcht euren Führern, kommt, weil sie Vorbild sind und weil wir ihnen vertrauen. Und Vorbild bedeutet nicht, dass sie vollkommen sind. Hab keine unrealistischen Erwartungen. Erwarte nicht eine vollkommene Gemeinde. Oder jemand sagt mal, wenn du sie gefunden haben solltest, tritt ihr ja nicht bei, weil dann wird sie nicht mehr vollkommen sein. Ja. Und wichtig ist das Herz. Und Älteste, die in der Wahrheit leben wollen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn irgendwelche Dinge zum Beispiel zugelassen worden sind oder irgendetwas gemacht wurde, was nicht in Ordnung war. Sie werden sich vor die Gemeinde stellen und sagen, wir möchten euch sagen, wir verstehen heute, dass wir das und das falsch gemacht haben. Bitte vergebt uns. Das sind Hirten nach dem Herzen Gottes. Und wenn du siehst, die können Verantwortung übernehmen für ihre Fehler, hast du Vertrauen zu ihnen. Und wir suchen keine vollkommenen Leiter, wir suchen Leiter, die ehrlich sind und die Verantwortung übernehmen für das, was einmal schiefgegangen ist. Und wir legen auch keine unrealistischen Maßstäbe auf sie. Sie sind unterwegs und sie wachsen und sie lernen und du auch und ich auch und wir alle. Und die Frage ist nicht, wie vollkommen ist jemand, sondern ist er bereit, wenn Dinge schiefgelaufen sind, sich korrigieren zu lassen. Und wenn das da ist, hast du alle Freiheit und allen Grund, diesen Ältesten dich anzuvertrauen. Und zu sagen, ihr seid meine Ältesten, ihr seid die Aufseher meiner Seele. Und ihr habt alles Recht, wo immer es nötig ist, in mein Leben hineinzusprechen. Hast du das schon mal zu deinen Ältesten gesagt? Das wäre nicht schlecht, mal hinzugehen und ihnen zu sagen, ich möchte, dass du das weißt. Du bist für mich, oder ihr für mich seid die Ältesten, ihr seid die Aufseher für mein Leben. Und ihr dürft hineinsprechen. Wenn du das von dir aus tust, ist das viel, viel besser, weil du es ihnen damit leicht machst, wenn es einmal nötig sein sollte, anzusprechen. Und die Ältesten sprechen in alle Dinge hinein, wo Abweichungen vom Standard Gottes sind. Niemals werden Älteste in private Dinge hineinsprechen. Ob und wo du deinen Urlaub machst, ob an der Adria oder an der Ostsee, ist deine private Sache. Aber wenn du zu Hause deine Kinder einschüchterst und da wie ein Feldwebel rumagierst und rumschreist, sind das Dinge, die Prinzipien des Wortes verletzen. Und die Ältesten werden sagen, du, wir sehen deine Kinder hier in der Kinderstunde und wir merken, etwas stimmt nicht mit deinen Kindern. Können wir sprechen über deine Erziehungsmethoden? Und wir werden nicht sagen, das ist privat. Denn wie die Väter mit ihren Kindern umgehen, ist in der Bibel beschrieben. Und die Ältesten wachen über mein Leben, dass ich das tue. Wie ein Mann mit seiner Frau umgeht, das ist beschrieben in der Bibel, das berührt die Standards Gottes. Und das ist unsere Sicherheit, dass da Menschen da sind. Das ist die Sicherheit der Frau, dass sie weiß, wenn das mal klemmt und der will einfach nicht hören, dann kann sie zu den Ältesten gehen und sagen, könnt ihr mal mit meinem Erich sprechen? Der macht mir das Leben zur Hölle. Bitte, das ist nicht normal, was der da tut. Sprecht mal mit ihm. Und dann muss Erich hören, was die Ältesten zu sagen haben. Ich hoffe, hier heißt jetzt niemand Erich. Ja? Ich wollte jetzt einen richtig deutschen Namen nehmen, der hoffentlich hier nicht vertreten ist. Also Erich, ich kenne dich nicht, fühle dich nicht angesprochen. Versteht ihr? Wenn Prinzipien des Wortes verletzt werden, dann haben die Ältesten nicht nur die Möglichkeit, nicht nur das Recht, sie haben die Verpflichtung einzuschreiten. Prinzipien des Wortes werden zum Beispiel verletzt, wenn Frauen denken, sie haben jegliche Freiheit und sie dürfen mit durchsichtigen Blusen und bauchfrei irgendwie durch die Gemeinde laufen und jedem Mann seinen Halswirbel verrenken. Hallo? Seid ihr noch dabei? Das ist nicht modisch, Privatsache, das geht niemand etwas an. Nein. Dein wunderbar von Gott wirklich schön gemachter Körper ist nur dafür da, deinen Mann zu erfreuen. Und wenn du noch keinen hast, dann wartest du, bis du einen bekommst. Ein Amen und viel Gelächter. Jesus sagt in der Endzeit, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und deswegen wird die Liebe erkalten. Und wenn die Ältesten nicht wachen und den Maßstab Gottes hochhalten und verteidigen wie die Löwen, wird der Geist der Welt in die Gemeinde kommen. Und ich habe es an vielen, vielen Stellen gesehen. Ihr Lieben, ich reise durchs Land in Deutschland, Schweiz nicht so viel, aber in Deutschland. Und ich sehe so viele Gemeinden und ich sehe so viele Dinge. Das schreit zum Himmel. Das schreit zum Himmel. In einer Gemeinde wurde ich eingeladen und ich habe nicht danach geforscht und gesucht, aber auf einmal haben zwei Leute unabhängig voneinander mich kontaktet per Mail und Telefon und haben gesagt, weißt du, dass in der Gemeinde, wo du hingehst, da leben im Lobpreisteam zwei zusammen wie Mann und Frau. Ich sage, wie bitte? Dann habe ich den Pastor angerufen und habe gesagt, stimmt das? Habt ihr das in eurer Gemeinde? Wird das von euch toleriert? Und er trug sie so rum und ja, doch, ja, das ist so. Dann habe ich gesagt, ich werde nicht kommen. Ich cancele meine Einladung. Ich werde nicht kommen. Wenn ihr als Älteste das toleriert in der Gemeinde, werde ich nicht kommen. Und dann sagt er, ja, weißt du, wenn wir da ansprechen sollten, dann müssten wir in der halben Gemeinde handeln. Ich sage, ja, dann mach an. Was ist das für eine Erklärung? Ich komme zu dir nach Hause und vorne im Flur ist schon ein Haufen Kehricht. Und ich sage, du möchtest nicht den Dreck wegmachen? Ach du, weißt du, komm mal weiter, wir haben so viel davon. Wenn ich das anfangen würde, müsste ich die anderen ja auch alle wegmachen. Das ist doch irrsinnig, so eine Argumentation. Ja, wenn ich da handeln sollte und da das aufräumen sollte, müsste ich das ja überall machen. Ja, natürlich musst du das. Natürlich, das ist die Aufgabe der Ältesten. Sie halten die Ordnung Gottes hoch. Sie, die Herrschaft Christi, kommt in die Gemeinde durch die Ältesten, die durch Fürbitte, durch Lehre, durch Unterweisung und Ermahnung und Zurechtweisung dafür sorgen, dass der Standard Gottes aufrechterhalten bleibt. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Und dieser Geist der Welt kommt herein und Leute sagen, das ist Kontrolle und das ist Beraubung meiner Freiheit. Hallo, wir sind durch Christus befreit. Befreit zum Gehorsam. Befreit zu einem reinen Leben nach diesem Buch. Das ist unsere Freiheit. Freiheit ist nicht, ich kann tun und lassen, was ich will, solange mich keiner erwischt. Das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, ich bin befreit zum reinen Leben. Das ist meine Freiheit. Befreit zum Gehorsam, befreit Christus immer ähnlicher zu werden. Dazu bin ich befreit. Nicht zu machen, was ich irgendwie gerne möchte. Ich komme manchmal in Häuser, da gibt es Bilder von nackten Frauen an der Wand. Kannst du dir das vorstellen? Manchmal werde ich einquartiert, kriege ich das Teenie-Zimmer. Die Teenies müssen dann das Zimmer räumen und dann kriege ich das Zimmer. Und dann an der Wand. Da sind Poster von halbnackten Frauen. Und da lassen die mich logieren. Ich sage, entschuldige bitte, ich bin ein Mann Gottes, das Bild kommt runter. Wenn ihr das, wenn euch das kein Anstoß ist, ich kann in diesem Zimmer nicht schlafen für die nächsten 3 Tage, wenn ihr solche Bilder an der Wand habt. Bitte nicht. Ich bin ein Mann Gottes. Das ist eine Beleidigung. Und nicht nur eine Beleidigung für mich, es ist noch viel mehr eine Beleidigung für den Herrn. Aber die humanistisch gesinnten Leute, die sagen jetzt, wie arrogant ist der? Will der anderen seinen engen Maßstab aufzwängen? Da ist der Test, wie viel Humanismus in unserem Herzen ist. Oder sagen wir, jawohl, ja, das wollen wir, so wollen wir sein. Das müssen wir entscheiden. Auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite der Reinheit oder auf der Seite der Rebellion? Wo stehen wir? Wer Reinheit des Herzens liebt, der ist Freund des Königs. Freund des Königs. Und das möchte ich sein. Ich möchte ein Freund des Königs sein. Und darum stehe ich für die Dinge, für die Jesus steht. So, wir sehen, die Ältesten haben das gar nicht leicht. Der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig. Aufseher ist ein anderes Wort für Ältester. Nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Und ich möchte besonders dieses Wort eigenmächtig, er soll nicht eigenmächtig sein, einmal hervorheben. Eigenmächtig, dieses Wort vom Griechischen habe ich nachgeschlagen im Lexikon. Es heißt selbstgefällig, vom Benehmen und Charakter anmaßend, rücksichtslos, eigensinnig, arrogant, überheblich, übermütig. Das sind alles Verhaltensweisen, die mit Stolz zu tun haben und die nicht Jesus-Ähnlichkeit bedeuten. Und das darf nicht im Leben eines Ältesten sein. Und weil er das nicht haben will, deswegen ist er ansprechbar, deswegen kann man ihn korrigieren. Und deswegen wird er, wenn es nötig ist und die Korrektur zutrifft, er wird die Korrektur annehmen. Bitte versteht die Balance zwischen Respekt und ich lasse mich führen. Und wenn Dinge verkehrt sind, habe ich als Gemeindemitglied die Verantwortung und das Recht, hinzugehen und sagen, also ich denke, das ist nicht schriftgemäß, was jetzt hier passiert. Bitte erklärt mir das. Wir haben das Recht. Aber wir gehen hin, nicht in einer überheblichen, arroganten, anklagenden Weise, sondern wir gehen hin mit der Möglichkeit, vielleicht sind auch wir verkehrt. Und wir unterbreiten ihnen das und sagen, also ich empfinde so über die Sache und ich sehe das so im Wort Gottes, könnt ihr mir das bitte erklären? Warum toleriert ihr das, dass hier dieses Paar zusammenlebt? Ich kann das nicht sehen von der Schrift, das ist Unzucht. Und wenn du, das sage ich jetzt den Gästen, wenn du Älteste hast, die nicht mehr Jesus nachfolgen, die einen anderen Standard haben, die nicht das Wort Gottes haben, tu dir etwas Gutes, nachdem du versucht hast, ihnen zu erklären, dass was sie da tun, verkehrt ist. Und sie wollen das nicht hören. Tu dir was Gutes, pack deine Sachen und renn um dein Leben. Paulus sagt, wir sollen denen nachfolgen, die Christus so nachfolgen, wie er Christus nachfolgt. Es gibt keine Amtsautorität. Ich bin zwar jetzt nicht das Vorbild, aber ich bin der Pastor und ihr müsst tun, was ich euch gebiete. Schaut nicht auf meinen Charakter, schaut nicht auf meinen Lebensstil, hört einfach auf meine Worte. Das gibt es im Neuen Testament nicht. Sondern wir sind Vorbilder der Herde. Paulus kann solche unglaublichen Worte sagen. Er sagt, alles, was ihr an mir gesehen habt und von mir gehört habt, das tut. Und Gott wird mit euch sein. No problem. Stell dir das mal vor. Alles, was ihr an mir gesehen habt und was ihr von mir gehört habt, das tut. Und Gott wird mit euch sein, das garantiere ich euch. Wir wollen Vorbilder werden, wenn wir in Leiterschaft sind, als Hauskreisleiter und so weiter. Und auch das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jeder andere Dienstbereich, dass Jugend, Seniorenarbeit ist oder evangelistische Arbeit oder Lobpreis oder Kinder oder irgendetwas, wo jemand als Leiter eingesetzt ist. Er hat seine Autorität von den Ältesten. Und er kann nur so lange diesen Bereich leiten, wie er in einer Herzenseinheit mit den Ältesten lebt und steht. Er kann nicht sagen, dieser Bereich ist mir ergeben und ihr habt überhaupt kein Recht, da reinzuschauen und keine Fragen zu stellen oder irgendetwas. Er hat dieses stellvertretend in ihrem Namen. Er tut das als verlängerter Arm der Ältesten. Und Vertrauen ist die Basis, dass Autorität delegiert wird. Ich habe Probleme gesehen in einer Gemeinde, wo ich einmal gewesen bin. Und da hat die Lobpreisleiterin wie eine Käseglocke über den Lobpreis gemacht. Und wir liebten das sehr, im Lobpreis als Älteste dann an der richtigen Stelle einzusteigen und Beiträge zu bringen, prophetischer Art, etwas zu proklamieren, etwas zu beten. Irgendwie einfach das auch mitzugestalten, so wie der Geist uns geführt hat. Aber als sie Leiterin wurde, sie hat eine Käseglocke über das Ding gemacht und eine Atmosphäre entstand, wage ja nicht in meinen Bereich zu kommen. Jeden Bereich, den wir haben, unter der Führung der Ältestenschaft, ist vor ihnen offen. Jederzeit dürfen sie da reinschauen, dürfen Vorschläge machen, dürfen sagen, wir machen das jetzt so und wir gehen in eine andere Richtung in diesem Bereich. Sie dürfen das tun. Und sie werden das mit dem Lobpreis oder mit dem Bereichsleiter, was auch immer das ist, absprechen. Sie werden nicht hinter seinem Rücken, in einer Gemeinde habe ich das erlebt, sie haben etwas mit dem Jugendleiter ausgemacht und dann ohne sein Wissen hinter dem Rücken des Jugendleiters haben sie dann der Jugend dann eine andere Richtung vorgegeben. Das geht nicht. Und das werden kluge Leiter niemals tun. Wir können Menschen, denen wir einen Bereich gegeben haben, nicht übergehen. Aber die letzte Autorität haben die Ältesten. Die letzte Autorität über diesen Bereich, ob das Fürbitte ist, ob das das Prophetische ist, irgendein Bereich. Die Ältesten haben die letzte Verantwortung und Aufsicht. Und sie dürfen in diese Bereiche hineinschauen und hineinsprechen. Und wenn wir mit ihnen fließen, wenn Vertrauen da ist, wenn wir sie schätzen, wenn wir wissen, sie wollen den Weg Gottes herausfinden, ist das für uns kein Problem. Aber wenn wir unser eigenes Ding machen wollen, innerhalb der Gemeinde, in unserer Abteilung, irgendwie so eine Käseglocke drüber machen wollen, dann wird es bald knirschen. Und dann muss es auch knirschen. Und dann muss klar werden, dass deine Haltung verkehrt ist. Und wenn du deine Haltung wieder einnimmst und sagst, hey, natürlich, ey, schaut rein, sagt mir, helft mir, dann ist Frieden da. Unfriede kommt, wenn wir aus der Unterordnung Christus gegenüber herausgehen und wir wollen unser Ding durchsetzen, dann kommt Unfriede. Ein bisschen mehr noch, was die Ältesten zu tun haben. Das Allerwichtigste, und das wird oft sehr, sehr vernachlässigt und darunter leidet die ganze Gemeinde. Die Ältesten zuallererst stehen vor dem Herrn. Sie sind Anbeter. Sie suchen gemeinsam das Angesicht Gottes. Das ist das Allererste. Viele Ältestenschaften habe ich kennengelernt. Sie verbringen die allermeiste Zeit mit Planen, Organisieren und Diskutieren. Und es bleibt sehr wenig Zeit und dann geht es ungefähr so, ach, jetzt haben wir wieder den ganzen Abend geredet, Bruder X, kannst du wenigstens zum Abschluss noch beten. So als Trostflästerchen für den Herrn. Aber die Ältesten sind Priester. Die Ältesten stehen vor Gott und sie beten Gott an. Und da öffnen sie den Himmel für die Gemeinde. Da empfangen sie Weisung für die Gemeinde. Da bekommen sie den Plan Gottes. Da bekommen sie Glauben für neue Schritte, die die Gemeinde unter der Führung des Herrn zu gehen hat. Sie sind in enger Verbindung mit dem Herrn. Und es kann nicht sein, dass jemand nur geplant und organisiert wird. Wir müssen sagen, wir haben ein Ältestentreffen, wo wir beten. Und am anderen Treffen, dann können wir noch organisieren. Aber erst muss der Herr gesucht werden. Du kannst das sehen in der Bibel. Ich hatte schon die Passage von Apostelgeschichte 6, aber diesen Punkt nicht dort. Die Arbeit nahm zu und es trat Mangel auf. Und dann haben die Leiter gesagt, es ist nicht recht, dass wir den Dienst des Wortes und den Dienst des Gebetes vernachlässigen. Wir dürfen an der Stelle keine Abstriche machen. Da müssen wir andere Leute finden. Das sind die Diakone. Was sind Diakone? Sie stehen den Ältesten in praktischer Weise zur Seite. Und viele Dinge tun Älteste, die eigentlich Diakone tun sollen. Ich habe Ältestensitzungen gesehen, da hat man mehrere Abende verbracht, über die neue Soundanlage zu sprechen. Das ist nicht die Aufgabe der Ältesten. Da schickt man jemanden, der Experte ist, auf den Markt oder ins Internet, der holt Kostenvoranschläge, sagt, also bitte hier, Variante 1, Variante 2, Variante 3. Ja, was schlägst du vor? Ich glaube, aus den und den Gründen ist Variante 2 die beste für uns im Moment. Dann schauen sich die Ältesten an und dann sagen sie, okay, machen wir fertig. Das macht man in 10 Minuten. Es wird vorbereitet, wird vorgelegt und dann wird das entschieden, weil sie vorher gebetet haben, weil sie im Geist sind und weil jeder das Zeugnis hat, das ist in Ordnung so, so machen wir das. Was sollen sich Älteste mit Soundanlagen beschäftigen, 3 Abende, wovon sie sowieso keine Ahnung haben? Oder mit Teppichboden oder irgendwelchen anderen Dingen, das ist doch Unsinn, das delegiert man. Dafür hat man Leute, die kennen sich aus, das sind die Experten und die holen die Informationen und machen den Vorschlag, was das angemessene Ding ist. Und oftmals, wir lassen zu, dass wir bombardiert werden mit allen möglichen Dingen und das Gebet ist das Letzte. Aber nach der Ordnung Gottes ist das Gebet und vor allen Dingen auch die gemeinsame Anbetung das Erste. Und wenn neue Dimensionen des Heiligen Geistes in die Gemeinde kommen sollen, dann kommen sie zuerst in die Anbetungszeit des Ältestenteams. Das Maß an Freiheit und an Intensität in der Gegenwart Gottes, das kommt in die Gemeinde. Es kommt nicht von unten, es kommt durch die Ältesten. Und sie haben die Aufgabe, Raum zu machen für den Heiligen Geist. Im Alten Testament, die Ältesten saßen in den Stadttoren. Das heißt, da haben sie bestimmt, wer kommt rein und wer geht raus. Das war ihre Aufgabe, ihre Verantwortung. Und die Ältesten in der neutestamentlichen Gemeinde, sie bestimmen, welcher Geist reinkommt. Und sie müssen mutig sein, wenn der religiöse Geist sein freches Haupt erhebt, durch Prophetie oder durch irgendwas anderes und müssen sagen, das ist nicht vom Herrn und das werden wir hier nicht haben. Sie müssen eine klare Stellung nehmen. Wir können das nicht zulassen, dass jemand in einem religiösen Geist weissagt und die ganze Atmosphäre ist verdreckt und verunreinigt und es kommt kein Kommentar. Die Ältesten müssen aufstehen und sagen, das war nicht im Heiligen Geist. Wenn es gibt seelische, harmlose Prophetien oder Gebete, davon spreche ich nicht. Ich rede von einem religiösen Ding, wo die sensibel sind für den Heiligen Geist, spüren, also jetzt hängt hier was in der Luft. Und dann muss einer von den Ältesten mit einem ordentlichen Besen aufstehen und das ganze Zeug wieder rausbefördern. Sonst kannst du den Gottesdienst vergessen, dann können wir gleich nach Hause gehen. Da wird nichts mehr passieren. Wenn wir den religiösen Geist zulassen, dann haben wir den Heiligen Geist gedämpft und der wird nicht kommen, bis wir erklären, das ist das und das ist das, das ist Gott und das ist nicht Gott. Seid ihr noch dabei? Könnt ihr euch vorstellen, das bringt mehr Freiheit oder ist das ein Gefängnis oder ein KZ oder etwas, wo man nicht mehr atmen kann? Ich glaube, da können wir mal durchatmen. Hey, wir sind jetzt beschützt, wir sind jetzt hier nicht alleine. Wir müssen nicht irgendwie Angst haben, in irgendwas Falsches reinzulaufen, sondern wir haben wirklichen Schutz. Wir haben wirklichen Schutz. Halleluja. Sie stehen vor dem Herrn. Du kannst die Apostelgeschichte dann selber lesen, Kapitel 6, 2 bis 4. Und auch in Kapitel 13 siehst du, die Leiter sind vor dem Herrn und sie dienen dem Herrn. Und dieses Wort dienen vom Griechischen ist dasselbe Wort wie Priesterdienst tun. Sie taten Priesterdienst, sie ehrten Gott, sie lobten Gott, sie standen vor Gott und dienten dem Herrn. Das ist, was sie getan haben. Ach, ich gehe nochmal zurück zu Apostelgeschichte 6. Sie sagen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Wir wollen bleiben im Amt des Wortes. Was ist das Amt oder der Dienst des Wortes? Das ist nicht am Sonntagmorgen eine Predigt zu halten und deswegen am Samstagabend noch schnell irgendwie eine Predigt sich zusammenzuschreiben. Das Amt des Wortes ist, wir verbringen als Älteste mehr Zeit im Wort als alle anderen. Wir verbringen Zeit im Gebet. Und wir haben überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass wir dafür, wenn wir angestellt sind, dafür bezahlt werden. Und natürlich